Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Vor ein paar Wochen, als die ganze Welt nach Russland geguckt hat, als die Wagner-Truppen kurz davor schienen, Moskau zu überrennen, da hatten wir alle keine andere Wahl, als Telegram zu gucken. Zum Beispiel diese berühmte Ansprache von Prigozhin, wo er in Rostow am Don steht und zu aller Welt in die Kamera spricht. Das war ein Video von Telegram, von dem Messenger-Dienst, weil nur auf Telegram kommuniziert die Wagner-Gruppe. Und es war wieder so ein Moment, wo klar wurde, wie wichtig dieses Telegram ist, wie wichtig das ist, genauer zu verstehen, wie Telegram funktioniert und was da genau vor sich geht. Und wer sich das in Deutschland sehr genau anschaut, ist das Projekt D-Hate von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die analysieren sehr genau in den sozialen Medien allgemein, wie populistische Stimmen, demokratiefeindliche Stimmen da unterwegs sind und eben auch, wie Telegram so zentral geworden ist für den Krieg gegen die Ukraine. Und was dieses genaue Hinschauen über Telegram verrät, darüber spreche ich jetzt mit Una Titz von D-Hate. Hallo Frau Titz.
Hallo.
Fangen wir mal mit der Wagner-Gruppe an, die über Telegram kommuniziert. Wie müssen wir uns dieses Telegram-Netzwerk von Wagner vorstellen, was ja wahrscheinlich ein ziemlich großes Netzwerk ist? Wie groß ist das denn?
Also das Wagner-Telegram-Netzwerk ist tatsächlich sehr groß. Es hat verschiedene Kanäle und Subkanäle und nochmal obendrauf gepackt gibt es die Concord Group. Da steckt Prigozhin mit drin. Das größte oder der größte Kanal ist von Prigozhin selbst mit 1,3 Millionen FollowerInnen. Und darunter stückeln sich die jeweiligen Subgruppen. Und diese Kanäle sind dann je nach Lokalität in den entsprechenden Sprachen auffindbar.
Das heißt, es gibt einen deutschen Wagner-Kanal auch?
Nee, tatsächlich nicht mehr, aber es werden immer mal wieder Postings auch auf Deutsch geteilt in einem Subkanal, der ungefähr 77.000 Follower hat.
Und wie muss man sich das vorstellen? Also was wird da kommuniziert? Wie wird da kommuniziert? Was für Strategien nutzt da Wagner, um über Telegram nach außen zu kommunizieren?
Genau, also Wagner hat eine sehr heterogene Kommunikationsstrategie im digitalen Raum. Sie versuchen über verschiedene Methoden parasoziale Interaktion herzustellen, das heißt näher zum Zielpublikum. Und das schaffen sie immer, also das beliebteste Format, das sie spielen, sind dann die Kriegstagebücher oder das Kriegsjournal. Und dieses Format arbeitet dann mit Heldengeschichten, die sind dann immer manichäisch aufgeladen, also sie spielen immer mit Gut und Böse Kontrasten und verteidigen dann alles, was Wagner, Prigozhin, aber auch Russland als Großes angeht. Im Prinzip aber gibt es auch noch weitere Formate, die sie aufgebaut haben, klassische Desinformationspostings, die immer antiamerikanisch geladen sind, wo quasi ganz klar ein Joe Biden als oder die NATO, sie werden als Schurken oder als Bösewichte dargestellt. Dann gibt es noch belanglose Postings, wie zum Beispiel Geburtstagspostings von irgendwelchen Soldatinnen, Medaillenehrungen und nochmal darüber hinaus gibt es unendlich viele Memes, die sie teilen, aber auch lustige Videos, die über diese Formate hinaus brechen.
Und würden Sie sagen, das ist eine besonders erfolgreiche Strategie, also so viele verschiedene Strategien zu nutzen, über Storytelling zu gehen und über Diffamierung des Gegners? Ist es so klassisch oder ist es was Besonderes bei Wagner?
Es ist eine Besonderheit bei Wagner tatsächlich, weil sie sehr kohärent machen und sie teilen mehrmals täglich Postings. Das heißt, sie haben wahrscheinlich eine zentrale Stelle für Pressearbeit. Man sieht es auch an der Länge der Postings und man sieht es auch an der Aufmachung der Postings. Also man ist quasi auch hinter Prigozhin mit einem Kamerateam her. Es werden aber auch Testimonials von Soldatinnen von der Front hochgeladen. Nichtsdestotrotz werden diese Testimonials dann nochmal von einer zentralen Stelle wahrscheinlich geprüft und gekürzt.
Also das ist eine sehr professionelle Nutzung von Telegram bei Wagner. Und wenn ich richtig weiß, dann benutzt Wagner ja Telegram auch, um Gelder zu akquirieren. Wie machen Sie das? Wie funktioniert das?
Wagner benutzt Telegram, um täglich auch zu monetarisieren. Und das geschieht auf jeden Fall mit Erinnerungspostings. Es werden dann die IBANs bzw. bestimmte PayPal-Zahlen eingeblendet. Darüber hinaus gibt es aber eine Telegram-eigene Infrastruktur, die heißt Payments 2.0. Und darüber können NutzerInnen oder Zuschauerinnen direkt quasi an Wagner mit Spenden. Und das ist ein Tool, das von Telegram selbst programmiert wurde und 2022 veröffentlicht wurde. Und es gibt etliche Desinformationskanäle in Deutschland, wie zum Beispiel der Kanal von Alina Lipp, der heißt Neues aus Deutschland. Die nutzen auch diese Spendenfunktion.
Und weiß man was darüber, wie erfolgreich sowas ist, dieses Spendenakquirieren über Telegram bei Wagner zum Beispiel?
Also es ist schwierig nachzuvollziehen, wie viele Gelder reinfließen. Was wir sehen, ist, dass, also wir können es halt nur halb korrelieren mit dem Kanal Wachstum. Also wir haben eine dramatische Zunahme an ZuschauerInnen und an FollowerInnen, vor allem im letzten Monat. Aber leider können wir jetzt die genauen Finanzzuflüsse nicht nachvollziehen. Aber vielleicht, um es zu verdeutlichen, Prigozhin selbst hat über 800.000 Follower in den letzten 20 Tagen dazu gewonnen.
Nach dem Putschversuch.
Richtig.
Das zeigt natürlich auch, wie populär, wie wichtig Prigozhin ist. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, warum Putin ihn eben nicht so leicht einfach absetzt. Sie haben vorhin gesagt, dass in diesen Kanälen von Wagner zum Beispiel natürlich auch viele Memes zu finden sind, also Bilder, die immer wieder neu angepasst werden, wo man über kleine Bilder eben Geschichten erzählt oder sowas. Und ein besonders beliebtes Meme in diesem Krieg gegen die Ukraine ist ja das Wojak-Meme, also so ein ganz simpel gezeichnetes Gesicht, nur schwarz-weiß, wirklich nur so ein paar grobe Linien, die so ein, ja, so ein Mann zeigen, der keine Haare hat und so ein bisschen traurig dreinblickt. Und davon gibt es aber tausende Variationen in diesem Krieg. Was verbirgt sich hinter diesen Wojak-Bildern?
Also das Wojak oder Wojak-Meme verbirgt auf jeden Fall eine Erzählstruktur oder eine Ikonografie, die Realität sehr stark runterbricht. Sie arbeitet mit Gut- und Böse-Bildern. Es ist x-beliebig ausmalbar quasi. Also das Wojak-Meme kann dann personalisiert werden von Land zu Land, von Person zu Person. Mittlerweile gibt es auch Prigozhin-Wojak-Memes, natürlich auch Putin-Wojak-Memes, aber auch russische Generäle wie zum Beispiel Shoigu oder Gerasimov werden auch als Wojak-Memes dargestellt, allerdings negativ dargestellt.
Das heißt also, diese Wojak-Memes werden eigentlich vor allem gegen Russland verwendet?
Nee, die Wojak-Memes werden sowohl von russischer Seite benutzt, aber auch von der gegnerischen Seite. Also wir reden quasi von einem regelrechten Meme-Krieg oder Memetic Warfare.
Und kann man das sagen, warum gerade diese Wojak-Memes so zentral und wichtig geworden sind in diesem Krieg?
Die Wojak-Memes sind vor allem bei einer jungen Zielgruppe zentral, weil sie einen Zugang zu einem hochkomplexen Kriegsgeschehen einfach sehr stark runterbrechen und für absolut alle verständlich machen. Es ist eine niedrigschwellige Form der Kommunikation. Sie arbeitet mit Humor, mit Satire, aber gleichzeitig verbirgt sie halt auch verschwörungsideologische Aspekte oder aber auch Desinformationen. Und im Prinzip ist sie quasi sehr reduktiv.
Ja, mir ist zum Beispiel ein Bild in Erinnerung geblieben. Da sieht man, wie so ein Wojak mit einer ukrainischen Uniform brutal erstochen wird von, ja, so einer Heldenfigur mit russischer Uniform. Also so ein Bild, das ganz klar erzählen soll, wer hier Held ist und wer eben Verlierer ist. Und ein Bild, was eben auf Telegram sehr viel geteilt wird. Telegram ist also überhaupt nicht wegzudenken, wenn es um die Kommunikation und Propaganda geht in diesem Krieg Russland gegen die Ukraine. Aber in Deutschland ist Telegram natürlich auch ein sehr beliebtes Netzwerk, was ja PopulistInnen angeht und antidemokratische Bewegungen. Was würden Sie denn sagen? Wie zentral ist Telegram in Deutschland für solche Stimmen?
Telegram ist die zentralste oder ist die relevanteste Plattform für antidemokratische Kräfte, die wir haben. Seit 2018 verfolgen wir ganz genau ein Phänomen von, also wir haben große Plattformen wie Facebook, Instagram und Co., die antidemokratische Kräfte konsequent von den Plattformen gestoßen haben. Und wir sehen quasi den Rückzug dieser antidemokratischen Kräfte auf Telegram. Nun ist die Frage des Warum da. Also Telegram ist ein schwer moderierbarer Raum. Man geht immer wieder von dem Irrtum aus, dass Telegram gar nicht einschreitet. Dem ist nicht so. Allerdings löscht Telegram Inhalte nur unter sehr starkem Druck. Und da sind sie halt auch sehr intransparent in ihren Plattformpolitiken. Ein weiterer Aspekt ist, auf Telegram gibt es keinen Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus oder das, was Erfolg hat, wird von den NutzerInnen quasi selbst definiert. Wie meine ich das konkret? Wenn jemand quasi ein Posting auf Telegram absetzt, dann kann es von etlichen weiteren Menschen geteilt werden und so vergrößert sich quasi auch die Reichweite und die wird dann nicht von einem externen Algorithmus nochmal gekappt oder eingeschränkt.
Das heißt, das größte Problem ist eigentlich schon, dass Telegram eben selbst so wenig eingreift, ja, und so wenig selbst beschränkt, wenn es um Inhalte geht, die eigentlich menschenfeindlich, demokratiefeindlich ist. Ist das das größte Problem?
Richtig. Also das eine Problem ist, dass Telegram sehr laxe Moderationsrichtlinien hat, die nur sehr schwer durch exerziert werden oder eingeführt werden. Und das zweite Problem ist, dass es mittlerweile sowas gibt wie ein Telegram, ein antidemokratisches Telegram-Netzwerk, das sich gegenseitig amplifiziert und wo quasi durch ein Posting-Feature neue Kanäle in sehr kurzer Zeit zu einer großen Reichweite und zu einer großen Followerschaft gelangen können. Und die alte Regel von Telegram, dass Kanäle nur 200.000 FollowerInnen haben können, die ist längst überwunden. Man sieht auch, wie am Beispiel Prigozhins, der 1,3 Millionen FollowerInnen hat, dass Kanäle immer weiter wachsen und auch ausbaufähig sind.
Das heißt, also, ne, das ist jetzt die Analyse des Ganzen, wenn wir jetzt drüber nachdenken, was können wir tun dagegen? Ja, was kann man tun? Bräuchte es eigentlich strengere Restriktionen gegen Telegram? Sollte man sie quasi irgendwie rechtlich dazu zwingen? Ist sowas möglich oder würde das Problem auch gar nicht lösen, sondern dann würden alle eben nur auf andere Kanäle rüberwandern? Wie ist ein effektiver Weg, um mit solcher Propaganda, solchen Falschinformationen umzugehen?
Das Paradebeispiel auf Telegram in dem Sinne war ja RT Deutsch. Der Kanal ist ja 2020 auf Telegram rübermigriert und hat in 2 Wochen über 80.000 FollowerInnen dazu gewonnen. Und dann gab es quasi Anfang letzten Jahres die Restriktion, die auch durchgesetzt wurde seitens unserer Regierung. Und erst durch diesen Druck hat Telegram auch reagiert. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass wir von staatlicher Seite mehr Unterstützung erfahren hinsichtlich der Plattform der Kanallöschungen. Weil wir haben gesehen, im Zuge dessen wurden dann 58 weitere Kanäle geschlossen, unter anderem auch die Kanäle von Attila Hildmann. Und das muss halt konsequenter durchgesetzt werden. Wir müssen stringent den Druck auf die Plattform erhöhen, damit bestimmte antidemokratische Inhalte auch gelöscht werden und die dahinterstehenden Kanäle. Und ein zweiter Aspekt ist, dass Telegram die eigenen Kryptowährungen beziehungsweise diese PayPal-Funktion, die sie haben, also Payments 2.0, auf jeden Fall einschränken müssen, vor allem bei antidemokratischen Akteurinnen. Sie sollten keine Möglichkeit bekommen, über Hass, Hetze und Desinformation sich weiter zu finanzieren und dieses Modell quasi auch zu monetarisieren.
Also Sie haben da ganz klare Forderungen, weil Sie sich natürlich sehr genau damit befassen. Wie sehen Sie denn die Rolle Ihrer eigenen Arbeit, also dieses genaue Monitoring, zu schauen, was passiert in den sozialen Medien, was passiert bei Telegram, das zu analysieren? Was leiten Sie daraus ab? Vielleicht nicht nur, was jetzt die großen Forderungen an die Politik angeht, aber auch für alle Menschen, die sich irgendwie bewegen in diesen Netzwerken. Was für Handlungsempfehlungen haben Sie da?
Also uns geht es im Monitoring um eine strukturelle und systematische Erfassung dieser Phänomene. Wir gucken uns halt ihre Diskurse an. Wir gucken uns an, wie diese Akteurinnen agieren und wie sie sich dann möglicherweise selbst amplifizieren. Und daraus formulieren wir quasi also Forderungen. Unsere erste Maßnahme, die wir haben, ist sehr eng daran gebunden, dass wir die Informationskompetenz und Medienkompetenz steigern wollen. Das machen wir mit Broschüren, das machen wir aber auch mit Workshops und eben auch durch verschiedene Formen von zum Beispiel Interviews. Und diesbezüglich versuchen wir auch Gegenmaßnahmen zu formulieren, in denen wir auf jeden Fall auf Teilaspekte dieser Kommunikation eingehen, wie zum Beispiel wir gehen lösungsorientiert auf Desinformationstools ein und wir gucken uns an, wie kommuniziert wird und entwickeln dann quasi Strategien, die die Informationskompetenz steigern, die der Zivilgesellschaft auch Tools an die Hand geben, um sich selbst zu schützen im Internet.
Das sagt Una Titz vom Projekt DHATE von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ein Projekt, das eben genau analysiert, wie sich rechtsradikale, demokratiefeindliche Phänomene in sozialen Netzwerken und auch auf Telegram verbreiten und auch, was wir dagegen tun können, wie wir damit gut umgehen können. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.